Herzlich willkommen, liebe Nerd-Podcast-Hörer, zu einer neuen Folge von Herzteile, der Show, bei der wir über Spiele sprechen, die uns am Herzen liegen, sei es neu entdeckte Klassiker oder aktuelle Perlen. Und es gibt halt heute leider kein Wir. Ich hätte das eigentlich mit dem lieben Christian aufgenommen, aber da kam kurzfristig etwas Privates dazwischen. Und darum gebe ich dem guten Herrn die Zeit, die er dafür braucht. Das ist natürlich selbstverständlich. Und leider, weil es auch kurz vor meinem Urlaub ist, hatte ich jetzt nicht die Chance, spontan irgendwie für Ersatz zu sorgen. Ich bin sicher, der Tim wäre hier sofort eingesprungen. Ich hätte ihn mit zigtausend Fragen über Blueprints gelöchert. Also müsst ihr leider jetzt für die kommende halbe Stunde, 45 Minuten, mal schauen, wie lange ich das alleine auf die Reihe bekomme, mit mir und ausschließlich mir aushalten. Ich habe noch in der letzten Folge von unserem Retro-Podcast, wenn ihr Premium-Mitglied seid, könnt ihr euch den anhören, erst mit Chris Witze gemacht darüber, dass ich ab und zu alleine einen Podcast aufnehmen muss und hier sitzen wir nun. Und wenn ihr nicht wisst, worum es in dieser Show geht, wir sind relativ neu im Free Feed. Ich habe gehofft, mein kurzer Flourish am Anfang hat es ein bisschen erklärt. In dieser Show rede ich normalerweise mit einem Gast über irgendein Spiel oder was Spielebezogenes, was uns gerade begeistert. Und wir tauschen uns so ein bisschen darüber aus. Das heißt, heute bekommt ihr eben mein Teil der Show. Aber ich dachte mir, ich füge einfach noch was hinzu, dass wir noch ein bisschen mehr haben, über zwei Dinge reden. Und das erste Thema, das ich euch mitgebracht habe, ist auch etwas relativ Aktuelles. Und zwar geht es um Fantasy Life E, The Girl Who Stole Time. Und der Titel ist, glaube ich, relativ frisch erschienen. Zur Aufnahmezeitpunkt ist es, glaube ich, am 21.05. erschienen. Und ich konnte da noch nicht ganz so viel Zeit reinstecken. Wenn ihr nicht wisst, was Fantasy Life ist, das ist ein, ich würde mal sagen, ein Live-Sim-RPG-Mix. Der kommt von Level 5. Die kennt ihr vielleicht von den Professor Layton Spielen. Und das erste Fantasy Life, was ich gespielt hatte, war auf dem 3DS. Und das war eigentlich auch so der erste Teil. Und das ist, im Grunde ist es so, ihr erstellt einen Charakter in der Fantasy-Welt und dann könnt ihr euch für ein Leben entscheiden. Das ist deren Bezeichnung für im Grunde Charakterklassen. Das Spannende an Fantasy Life auf dem 3DS war, man konnte nicht nur eine kämpferische Klasse sein, wie zum Beispiel ein Paladin oder ein Magier oder irgendwie ein Krieger oder sowas, oder Bogenschütze, sondern eben auch einen Sammeljob ausführen. Also man konnte zum Beispiel irgendwie Beeren pflücken gehen. Man konnte Minenarbeiter sein. Wenn ihr MMOs kennt, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Man kann aber auch zum Beispiel handwerklich tätig sein. Koch, Schneider, Schmied. Das heißt, im Grunde entscheidet man sich dafür, was für ein Leben man leben möchte in dieser Fantasy-Welt und geht dann seinem Leben nach. Kann dann auch andere Leben ergreifen, kann also auch wechseln zwischen seinen unterschiedlichen Charakterklassen und hat auch dann die Möglichkeit, die Welt zu erkunden, Gegner zu erlegen, Loot zu sammeln, seine Umgebung zu dekorieren, sein Haus zu dekorieren. Und ganz wichtig noch, was mir gerade einfällt, solltet ihr lautes Miauen im Hintergrund hören, keine Sorge, meinen Katzen geht's gut. Eine von ihnen hat jetzt nur gerade ihre 10 Minuten. Es könnte sein, dass ihr sie im Hintergrund schreien hört, während sie ihre Banane durch die Gegend trägt. Das ist kein Euphemismus, sie hat so ein Federmäppchen, das aussieht wie eine Banane und das trägt sie gern durch die Gegend und schreit dabei rum. Macht sie ab und zu. Sie muss sich irgendwann halt mal die Hirnzelle mit ihrer Schwester teilen. Darum ist es einfach. Muss man das hinnehmen. Und das neue Fantasy Life, das ist jetzt erschienen für alle modernen Systeme. Das heißt PlayStation, Xbox, Switch, PC. Ich habe die PS5-Version gespielt. Und es unterscheidet sich im Prinzip nicht groß von der Prämisse, die Fantasy Life schon zuvor hatte. Das heißt, man wählt seinen Job, also sein Leben und dann geht man dem nach. Ich habe im Grunde das Tutorial abgeschlossen, das an so einem separierten Gebiet stattfindet und habe mich am Anfang entschieden, ein Koch zu sein. Das heißt, ich musste dann losziehen und Zutaten sammeln, auf den Markt gehen, Zutaten kaufen, diverse Gerichte herstellen, Hab dann später noch den Fischer als Nebenleben ergriffen, um mich selbst zu versorgen ein bisschen. Und jeder von diesen Jobs ist mit anderen kleinen Minigames verknüpft. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt kocht, geht es darum, an der Kochstation immer wieder an den richtigen Stellen, zum Beispiel am Topf, am Schneidebrett, an der Pfanne, möglichst schnell die richtigen Aktionen auszuführen. Wenn ihr fischen geht, geht es darum, mit den richtigen Aktionen die Energie des Fisches zu senken und dann rauszuziehen. Und diverse Combat-Jobs sind einfach Weak Attack, Hard Attack. Habt ihr noch spezielle Angriffe. Ihr habt Dodging. Ihr habt für jedes Leben einen Talentbaum. Dann kann man zum Beispiel so Sachen machen wie, man hat mehr Zeit in diesen Minigames. Man hat mehr Skill im Kochen. Man kriegt mehr Erfahrungspunkte. Man kann etwas Leichtes craften, ohne das Minigame spielen zu müssen, etc. Und ich kann euch noch nicht sagen, wie es eben später aussieht, also wie das Spiel sich entfaltet in späteren Abschnitten, also wie das Spiel sich entwickelt spielerisch. Ich fand es sehr cool und sehr schön zum Nebenherspielen. Ich finde, The Fantasy Life war auch schon früher ein Spiel, das war so ein potenzielles Second-Screen-Game, wo man eben sehr cool einfach nebenher so ein bisschen farmen kann, craften kann, man kann sich nebenher einen Podcast reinziehen oder irgendwie ein Video schauen. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Story oder die Art und Weise, wie die Story präsentiert ist, wesentlich stärker ist als beim Vorgänger. Das hat auch ein bisschen einen Nachteil. Ich fand sehr schön an Fantasy Life, dass man sehr schnell ins Spiel eingestiegen ist. Das ist hier auch nicht so, dass es jetzt irgendwie Ewigkeiten dauert, aber man muss sich schon durch so ein bisschen Story gucken. Die ist, wie gesagt, sehr knuffig erzählt. Allgemein, der Look ist sehr, sehr cute. Ist ja sehr anime-lastig, sehr cartoony, so ein bisschen SD, alles ist so ein bisschen runtergestaucht und knubbelig und läuft auch sehr gut auf der PS5. Ich meine, das Spiel ist optisch jetzt kein Brecher. Und der eigentliche Punkt, warum ich interessiert war, das mir anzuschauen, war, weil ich wissen wollte, wie gut die Switch-Version ist. Und ich hatte im Hinterkopf, Augenblick, ich räusche mich mal ganz kurz, ich hatte im Hinterkopf, dass das Spiel nur für die Switch angekündigt war und dann erst später für andere Systeme announced wurde. Und mental war ich darauf eingestellt, das ist ein Switch-Game, weil ich verknüpfe auch damit ein bisschen die 3DS-Version. Das war für mich immer so ein Nintendo-Titel. Und ich war halt sehr gespannt darauf, wie die Switch-Version, also die Switch 1-Version, muss man jetzt auch schon fast sagen, ne? Wir sind jetzt kurz vor der Switch 2 zum aktuellen Zeitpunkt, wie gut die Switch 1-Version technisch umgesetzt ist. Weil ich habe so ein paar Gameplay-Videos gesehen, die sahen eher so ein bisschen rough aus. Da war es so ein bisschen switchy. Kann natürlich auch das Video sein. Darum kann ich leider euch nichts dazu sagen, sondern nur meine Erfahrung mit der PS5-Version teilen. Und das ist halt sehr schade, weil das ist für mich auch so ein Spiel, das ist perfekt für unterwegs. Man kann, wenn man mal in der U-Bahn sitzt, so ein paar Crafting-Sachen machen, so ein bisschen was nebenher looten, auf einen kurzen Abenteuerstreifzug gehen oder eben auch, wenn ihr auf der Couch einfach rumflackt und nebenher was schaut, wäre es eigentlich super. Aber vielleicht bekomme ich noch irgendwie die Gelegenheit, mir mal die Switch-Version anzuschauen und dann gebe ich euch ein Update. Ich meine, vielleicht gebe ich euch ein Update, langfristig gesehen, da ich euch jetzt ja nur wirklich sagen kann, was ich so im Tutorial erlebt habe, aber alles, was ich da gespielt habe, hat mich bereits sehr abgeholt, hat mich sehr an den 3DS-Teil erinnert. Und das ist was Gutes. Denn der 3DS, der hat mir sehr gut gefallen. Man muss halt natürlich sehen, hält es das Spiel? Es ist auch ist aktuell gesehen, von dem, was ich gespielt habe, kein Spiel, das irgendwie das Bäume ausreißt in irgendeinem Ding. Also es macht nichts gerade abstrus neu. Aber wenn ihr diese gemütlichen, diese cozy Games, wie man auch sagt, mögt und vielleicht so ein Action-Adventure-Rollenspiel-Mix haben wollt mit Livesim, wenn ihr nicht nur sowas haben wollt wie Animal Crossing, wo es wirklich nur ums Leben geht, sondern so ein bisschen Game dahinter noch haben wollt, dann ist Fantasy Life und auch der 3DS-Teil vielleicht was ihr euch anschauen solltet. Auch wenn man es wunderbar mit anderen zusammen Koop spielen kann. Und da gibt es auch Crossplay. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß das Crossplay ist, das habe ich leider nicht nachgeschaut. Also ob man zum Beispiel auch mit der Switch-Version Crossplay machen kann mit anderen Versionen. Das war nämlich auch so ein Ding. Ich hoffe, dass die Switch-Version gut ist, weil es ist einfach auch super, wenn ich mit meiner Freundin jetzt irgendwie auf der Couch chillen könnte und sie spielt und ich spiele und wir machen einfach lokales Multiplayer, was nämlich geht mit dem Titel laut der eShop-Seite von Nintendo. Und dieser Multiplayer-Aspekt, hat seinen Hintergrund, weil ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich, war Fantasy Life nämlich ein MMORPG. Und das merkt man dem Spiel auch an, also vor allem 3DS, da ist dem ja auch so in gewisser Weise. Wie gesagt, die ganzen Charakterklassen sind alle sehr MMO-inspiriert, so Crafting, Gathering etc. Wenn man mal WoW Final Fantasy 14 gespielt hat, dann weiß man das. Das war ursprünglich ein MMO, das auf der Original Xbox hätte erscheinen sollen. Und ich glaube, da hieß es True Fantasy Life. Und das ist eben nie passiert, das wurde gecancelt, was sehr schade ist, weil da habe ich mich damals sehr drauf gefreut. Und diese Reste oder die Reste von diesem MMO wurden dann eben umgesetzt von Level 5 als ein 3DS-Spiel. Und nun gibt es eben den neuesten Teil in der Form von Fantasy Life E, The Girl Who Steals Time. Auf allen modernen Plattformen. Ich werde euch gerne ein Update geben, wenn ich mehr gespielt habe. Aber das war auch mehr so das, was ich einstreuen wollte als Bonusding. Das Thema, das ich eigentlich mit meinem Gast besprechen wollte, war das Thema VR, vor allem die Meta Quest 3S. Ich selbst bin jemand, ich finde VR sehr cool. Ich mag es in, wie man sich in diesen, in Virtual Reality Spielen verlieren kann und wie natürlich es sich anfühlt. Ich habe aber keine große Erfahrung mit VR-Games. Ich bin so ein richtiger VR-Casual. Ich hatte niemals ein großes, Anführungszeichen, Headset, sondern ich hatte immer die PSVR 1 und hatte dann kurzzeitig mal für ein Review die PSVR 2. Und eine Sache, ganz wichtig, für Enthusiasten ist die PSVR wahrscheinlich viel zu schwach gewesen. Für mich, was ich mochte, war es optimal. Ich habe so viel Beat Saber gespielt, ich habe es geliebt. Und ich weiß nicht, auch hier am PC viel cooler, weil Mods und etc. etc. Custom Maps. Mein Ding, das mich immer davon abgehalten hat, mehr PSVR zu spielen, waren die ganzen Ringe, durch die ich gefühlt durchspringen muss, nur um Gameplay zu haben. Dann musstest du die Kamera anschließen, dann musstest du da so 10 Kabel verlegen, du musstest gucken, dass diese komischen Move-Controller geladen sind und allein dieser Act, wenn nicht immer alles perfekt angeschlossen und maintained ist, dass man das erstmal alles machen muss, um spielen zu können, hat mich dann irgendwann davon abgehalten, dass die PSVR nur noch im Regal verstaubt. Und jetzt hatte ich die Chance, mir eine längere Zeit oder immer noch die MetaQuest 3S anzuschauen. Also das ist ein Review-Modell, das ich bekommen habe. Ganz wichtig, aber meine Meinungen sind meine eigenen. Ich habe das Ding zum Test erhalten und ich möchte euch einfach gerne jetzt meine Erfahrung damit geben, als jemand, der eben nicht der größte Veteran ist in VR. Also was besonders an der MetaQuest 3 und auch, also ich hatte die S-Version MetaQuest 3S, ich erkläre euch gleich Unterschiede. Die MetaQuest 3 oder allgemein die Quest, was die halt sehr cool an der ist, die kommt ohne jegliche Kabel und, kann man sagen, Host-Station daher. Das heißt, das Gerät an sich ist alles, was ihr braucht. Ihr setzt dieses Headset, diese VR-Brille auf und das ist alles. Ihr braucht keinen PC, ihr braucht keine Konsole, es sind keine Kabel. Und das war für mich etwas, wo ich sehr gespannt war und wo ich interessiert war, wie die Performance ist. Der Unterschied zwischen der 3 und der 3S ist primär darin, dass die 3 eine höhere Auflösung hat als die 3S und die 3 kommt in größerem Speicher. Die 3 kommt in, glaube ich, 512 GB, die 3S kommt in bis zu 258 GB, aber leistungstechnisch sind die Geräte identisch. Ich, als jemand, der von der PSVR kommt, dem ist die niedere Auflösung auf den Augen nicht aufgefallen. Also für mich war es sozusagen gang und gäbe. Ich bin sicher, wenn man irgendwie mehr gewohnt ist, sieht man das. Dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen kriselig einfach. Und mein Ding mit VR ist es eben, also ein Problem, was ich mit VR habe, neben dem Ding mit dem, dass ich nicht diesen Setup-Prozess jedes Mal durchlaufen wollte, mir wird sehr schnell schlecht in VR. Aber nicht in allen Arten von Spielen. Umso stationärer ich bin, umso besser. Sobald ich irgendwas im Spiel mache, wo mein Körper nicht mit klarkommt, also sobald ich im Spiel eine Bewegung vollziehe, die mein Körper nicht macht, dann wird's kritisch. Beispiel, bei Beat Saber stehe ich einfach nur da und Dinge kommen auf mich zu. Wenn ich in einem Spiel einfach mich in einem kleinen Radius selber bewegen kann oder einfach nur sitze, alles cool. Wenn ich aus einer dritten Person etwas beobachte, zum Beispiel wie bei dem Spiel Moss, das ist so ein Puzzle-Plattform mit einer kleinen Maus, alles in Ordnung. Sobald ich mich selbst bewege, in einer Art und Weise, die mein Körper kennt, wird's kritisch. Bestes Beispiel war, ich war bei Sony und habe die PSVR 2 getestet damals. Und sie hatten so ein komplettes Racing-Rig aufgebaut für Gran Turismo. Das heißt, Lenkrad, Gehäuse, Brille. Und ich dachte mir, mir wird bei Rennspielen in VR immer super schlecht, weil mein Körper weiß, wie es sich anfühlt, in einem Fahrzeug zu sitzen. Und wenn ich dann in VR in einem Fahrzeug sitze und fahre und es geht nicht mit dem Gefühl meines Körpers einher, kommt sofort diese Diskrepanz und mir wird schlecht. Und ich dachte mir so, okay, pass auf, jetzt hast du hier so ein Rig mit Force Feedback, du hast ein Lenkrad und so. Vielleicht ist es besser. Keine Chance. Ich habe mir da reingesetzt, bin um die erste Kurve und hätte den fast in dieses Setup reingekotzt. Bizarrerweise, wenn ich in Bewegung bin auf eine Art und Weise, die ich nicht kenne, die fantastisch genug ist, dann aus irgendeinem Grund kann mein Hirn das trennen. Beispiel, ich habe dieses Horrorspiel gespielt auf der PSVR. Ich glaube, es gehört zu Until Dawn. Ich bin nicht sicher, irgendwie so. Das ist fast wie so eine Art Rail-Shooter, so ein Lightgun-Shooter in so einer Lore. Das ging einwandfrei. Vielleicht, weil ich auch sitze. Bei GT saß ich auch. Oder wenn ich zum Beispiel ein Sci-Fi-Spiel spiele, wo ich mit einem Raumschiff fliege, so 360 Grad, Loopings, alles, Barrel Rolls, gar kein Thema. Aber sobald ich eben weiß, ich kenne das, so rein körperlich und ich komme darauf nicht klar, dann wird es ganz schlimm. Und darum war ich auch sehr gespannt auf den großen Aushängetitel der Meta Quest 3, nämlich Batman Arkham Shadow. Ich habe sehr viel Spaß an den Batman Arkham Spielen gehabt, vor allem mit Arkham Knight. Arkham Knight habe ich damals verschlungen, weil mich die Atmosphäre so reingezogen hat. Und ich habe mir jetzt eben auch Arkham Shadow angeschaut. Und was ich mega geil fand, ist, die Arkham-Spiele, die man in Third Person spielt, also City, Asylum, Knight, die geben einem ja schon echt dieses Gefühl, ich bin Batman. Und ganz ehrlich, dieses VR-Game, natürlich allein durch die Art und Weise, dass man Batman ist, saugt einen noch viel mehr ein, in dieser Welt zu existieren, in VR, die zu erleben, sich frei umschauen zu können. Das gibt einem so viel. Ich kann natürlich vollkommen klar, wenn man mit dieser Ästhetik oder mit Batman nichts anfangen kann, eher unspannend dann vielleicht. Ich bin auch nicht der größte Batman-Fan, aber ich mag so diese Noir-Gothic-Atmosphäre. Darum war das für mich großartig. Habe ich mega gefeiert, habe ich super gefühlt. Ich mochte einfach, wie sich das Spiel so viel mit den Händen macht. Also mit den Händen des Charakters. Man kann sein Cape greifen, um zu gleiten. Man kann die Fäuste ballen, um zu boxen. Aber es hat freies Movement, das man eben macht mit dem linken Stick. Und sobald ich das mache, tue ich mich sehr schwer. Es zieht mir im Grunde gefühlt die Füße unter mir weg. Und ich weiß, es gibt Spiele, die lösen das irgendwie besser. Indem man so Teleport-Movement hat zum Beispiel. Das kann ich gut, damit komme ich zurecht. Mit dem freien Movement, es ging schon klar, vor allem, weil das Spiel hat mir sehr viele Accessibility-Optionen geboten, vor allem auch für die Art und Weise, wie ich mich drehe, also wie ich mich mit dem rechten Stick drehe und wie sich das anfühlt, um das möglichst einfach für mich zu machen und bequem. Ich konnte es auch dadurch spielen, aber ich musste so meine Sessions immer so auf eine halbe Stunde limitieren. Dann musste ich das Headset abnehmen, mich kurz hinsetzen, was trinken, dann konnte ich wieder reingehen. Der Punkt ist, es war halt geil genug, dass ich es halt wirklich auch gemacht habe. Ich habe so viel Spaß gehabt. Im Grunde war der Körper der limitierende Faktor dann. Von daher, es war schon anstrengend, aber es ging. Bei einem anderen Spiel, das ich auch mir angeschaut habe dafür, das hieß Red Matter 2, war es ein bisschen einfacher. Das ist so, auch First Person logischerweise. Es ist ein Sci-Fi-Adventure-Game. würde ich jetzt sagen. Und er hat auch freies Movement, genau wie Arkham Shadow. Aber es ist ein bisschen gemächlicher und es ist mehr auf Rätsel. Als es hat weniger Action, jedenfalls am Anfang. Später kommen anscheinend noch ein paar mehr Action-Passagen als Arkham Shadow. Darum war das ein bisschen einfacher, aber auch da musste ich mich beruhigen zwischendurch. Vielleicht noch spannend oder wichtig zu sagen, wenn ihr jetzt eben die Arkham-Spiele gespielt habt und euch fragt, Arkham Shadow, das ist natürlich ist nicht keine große offene Welt, es ist restriktiver, es ist mehr so Set-Piece-mäßig, aber das ist halt mit dem VR eingehend sehr cool, weil es natürlich euch auch dann passend limitiert und euch, es ist mehr wie so eine große Achterbahnfahrt dann. Man hat schon das Gefühl, man spielt ein Videospiel, man wird nicht eine Schiene entlang gejagt, aber es ist natürlich keine große offene Welt, wie man sie vielleicht aus anderen Spielen der Reihe dann kennt. Also bitte hier nicht mit den falschen Erwartungen reingehen. Ich mochte bei Batman Arkham Shadow das Kampfsystem ganz gern. Es ist eben ein Action-Kampfsystem mit Faustkampf und man fühlt sich halt wirklich, als würde man hier die bösen Buben verprügeln. Und es hat sich auch mit den Controllern sehr gut angefühlt. Also die Quest 3 kommt mit so zwei Controllern. Die erkennt zum Beispiel auch eure Daumenposition, wenn ihr sie auf den Sticks auflegt. Sie erkennt eure Zeigefinger, Mittelfinger durch Trigger. Sind sehr coole Controller, kam ich super gut mit zurecht, fühlen sich mega gut an. Aber sie hat auch, ihr könnt die Quest 3 auch in vielen Spielen und im Interface nur mit den Händen kontrollieren. Das Besondere an der Quest 3 ist nämlich, das ist ein Mixed Reality Headset, da sind auch Kameras außen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr im Menü seid, dann seid ihr einfach in eurem Raum. Ihr seht ganz normal euer Zimmer und habt das Menü im Grunde rein projiziert, könnt das mit den Händen greifen, durch die Gegend ziehen, könnt reinzoomen, könnt scrollen. Und manche Spiele bieten auch so Mixed Reality Modi. Zum Beispiel habe ich mir angeschaut Walls of the Wizard. Das ist so ein, ja, so, habt ihr vielleicht auch auf Social Media gesehen, das ist so ein Game, wo ihr so im Grunde ein Hexer seid und hast und so einen Totenkopf, der mit einem redet. Und das kann man auch Mixed Reality spielen zum Beispiel. Dass man eben in seinem Raum sitzt im echten Leben, wenn man nicht in die VR rein möchte. Man kann auch jederzeit beim schnellen Tipp auf Mixed Reality umschalten, wenn man irgendwas spielt, wenn man zum Beispiel was trinken möchte, wenn man sich bewegen möchte. Es ist schon sehr cool, auch wenn man zum Beispiel, ich würde es niemals tun, aber man könnte theoretisch sich auf die Couch flacken mit dem Headset und dann kann man sein YouTube-Fenster aufmachen und vielleicht noch einen Webbrowser und kann dann eben sich umgeben mit seinen Media-Inhalten, wenn man das möchte. Ich würde zum Beispiel auch niemals mit dem Ding jetzt in der Küche stehen und irgendwie ein Rezept aufhaben, nebenher ein YouTube-Video schauen, während ich halt mit dem VR-Headset koche. Das wäre mir schon ein bisschen zu, keine Ahnung, wie man kann. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu utopisches falsche Wort, aber das fühlt sich nicht richtig an, ist nicht meins, ich benutze es als Gaming-Gerät, von daher ist alles in Ordnung und ich bleibe dabei. Das waren die beiden Games mit freiem Movement, die ich mir angeschaut habe, eben Red Matter und Batman Arkham Shadow 2. Und bei beiden hatte ich eben nicht das Gefühl, die konnten mir ganz dieses Gefühl nehmen von mir wird schlecht, wenn ich mich frei in VR bewege. Auch wenn sie gerade mit ihren Accessibility-Optionen da schon sehr geholfen haben. Red Matter 2 habe ich auch im Sitzen gespielt, was vielleicht so ein bisschen mir geholfen hat, dass ich dann nicht ganz so, vielleicht war das eher der Faktor als die Spielgeschwindigkeit, dass mir nicht so schlecht geworden ist. Die Spiele sind aber auch dadurch ein bisschen limitierter in der Playtime. Das längste, was ich den Akku habe durchhalten sehen, waren so 2,5 Stunden von der Quest 3S. Das ist auch anscheinend in den Specs so drin von dem Teil. Also das ist in dem Rahmen, wie es sein sollte. Ich denke mal, es basiert auch ein bisschen darauf, was man tut, wie aufwendig ist das Spiel, das man spielt. Und danach habe ich es halt immer abgesetzt und geladen. Man kann auch sich einfach setzen oder stehen und halt laden, während man spielt. Macht natürlich so ein bisschen dieses Ding kaputt von, man hat keine Kabelbindung. Aber dennoch kann man theoretisch, was wir gemacht haben, einmal sich hinsetzen. Man kann das Kabel einstecken und dann nebenher trotzdem spielen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, weil ich es eben zusammen mit meiner Freundin auch testen wollte am Anfang. Was ich sehr cool fand bei der PSVR war immer, dass man das Gameplay auf dem Fernseher mitsehen kann. Und dann dachte ich mir so, wow, es wird jetzt super geil. Der eine sitzt da und spielt, der andere sitzt daneben und muss die Person beobachten. Aber Das Ding wird mit einer App ausgeliefert und ihr braucht zum Benutzen von beidem einen Meta-Account, also halt einen Anführungszeichen Facebook-Account, den ihr damit verknüpft. Und in dieser Meta-App, die ihr dann habt, in der Meta Horizon, könnt ihr einfach das Headset verknüpfen, könnt dann die App benutzen zum auch Games kaufen, Apps runterladen und die direkt ans Headset schicken. Aber man kann auch direkt von dem Headset den Stream, den Bildstream auf das Handy schicken und anschauen. Und wir haben dann zum Beispiel einfach den Fernseher mit unserem Smartphone verbunden und dann da geschaut, was der andere macht. Und das hat sehr gut funktioniert und war einwandfrei. Und das war sehr cool. Also man kann auch den Ton zum Beispiel übertragen. Es war zum Beispiel auch mal so, dass meine Freundin ein bisschen länger Red Matter 2 spielen wollte. Und ich bin schon mal ins Schlafzimmer und habe dann ihr eben wie so in einem Let's Play zugeschaut, weil man kann auch dann den Ton übertragen lassen in dem Stream. Also sehr, sehr cool. Sie hat auch tatsächlich das Steam-Link ausprobiert. Also man kann die Meta Quest 3 über die App Steam Link mit einem Rechner verknüpfen, auf dem Steam läuft, im gleichen Netzwerk. Und das hat sie mit ihrem Rechner gemacht. Und sie hat dann Phasmophobia gespielt, was sie eben nicht auf der Meta Quest hat, sondern auf Steam. Und wenn man dann eben so ein bisschen die Bildqualität reduziert, kann man das einfach dann rüberschicken. Also man streamt im Grunde das Spiel an das VR-Headset. Sie konnte auch das VR-Headset dann nutzen als Audio-Device und hat dann eben Phasmophobia gespielt, obwohl sie es nur auf dem PC hat. Also sehr cool. Es gibt auch anscheinend ein Kabel, ein Glasfaserkabel für 100 Euro, das ist ein bisschen pricey, im Store der Meta-Quest, mit der man eben auch dann besser noch sich verlinken kann. Ich denke mal, dass dann so ein Ding ist von Bildqualität, von vielleicht Lag-Delay. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe mich dann nur auf die Aussagen von meiner Freundin verlassen. Ich selbst habe mich im Spiel verloren, das heißt Pistol Whip. Pistol Whip ist eine Mischung aus aus Lightgun-Shooter, wie in der Arcade, sowas wie House of the Dead oder Virtua Cop und Beat Saber, weil es sind Stages, jede Stage ist auf einen Song gebaut, die Gegner kommen so ein bisschen im Rhythmus zur Musik. Und man fährt automatisch durch die Stage geradeaus durch und schießt dann halt mit seinen Knarren auf die bösen Buben. Und die Mucke ist insane. Es gibt auch gerade irgendwie so ein In-Game-Event, da ist auch Songs drauf. Der Song ist dabei von Brothers of Metal zum Beispiel mit so einem, das ist dann so ein Wikinger-Setting. Und es hat alles so einen Cyberpunk-Flair. Alles so ein bisschen kantig, ein bisschen polygonig. So, es ist alles nicht realistisch. Es hat alles so sehr stilisierten Look. Wenn ihr mal Super Hot gesehen habt, so ein bisschen in diese Richtung. Und es ist sehr anpassbar. Man kann mit einer Knarre spielen, mit zwei Knarren. Man kann ganz andere Waffen haben. Man kann sagen, man prügelt sich nur durch. Es gibt eben die verschiedenen Songs. Es gibt verschiedene Parameter, die man einstellen kann. Man kann so hanebüchene Kampagnen spielen mit vier Stages, die eben so eine kleine Geschichte erzählen. Die ist vernachlässigbar. Aber man kann so ein bisschen eben nacheinander Songs dadurch kennenlernen. Hat mir extrem gut gefallen, hat genau das mir gegeben, was ich von so einem VR-Ding möchte eigentlich. Weil ich mag diese arcadigen Sachen, diese kurzen Gameplay-Impulse, die mich eine halbe Stunde beschäftigen und die ich dann wieder weglegen kann. Eben sowas wie Beat Saber oder sowas wie Ragnarök oder eben jetzt sowas wie Pistol Whip. Das sind genau die Sachen, die ich gerne auf VR spiele. Und für sowas ist eben jetzt die Meta-Quest für mich das beste Gerät, weil ich muss nicht irgendwie ein anderes Gerät einschalten. Ich muss mich nicht um welche Verkabelung kümmern. Ich setze das Ding auf, spiel das und leg's wieder ab. Und ich glaube einfach, dass ich kann es halt nicht aus der Perspektive von jemandem sagen, der jetzt irgendwie ein großer VR-Enthusiast ist. Ich schätze mal, für diese Leute kann das Gerät zu wenig. Die wollen die volle Kontrolle haben über das, was sie tun. Die wollen ihren starken Rechner haben mit der bestmöglichen Qualität an Bild etc. Aber für jemanden, der so genügsam ist und sich mit so wenig zufrieden gibt, ist die Meta Quest 3S echt ein Top-Gerät jetzt. Ich kann es auch nicht sagen, ob das halt mehr jetzt so ein Ding ist von, es ist gerade cool, flashy und neu und ich fühle es halt total und mag es darum so gerne. Oder ob das was ist, was mich länger hält. Also ob ich dann halt noch in einem Monat dann die Brille mir aufsetzen würde, um was zu spielen. Das muss ich sehen. Vielleicht kann ich euch da auch irgendwie ein Update geben, irgendwie mal dann in den nächsten ein, zwei Monaten. Stand jetzt finde ich, ungeachtet dessen, wie ich dabei bleibe, ich glaube, dass die MetaQuest 3S oder auch die 3 wahrscheinlich dann logischerweise, wenn ich 3S sage, meine ich immer analog auch die 3, dass das Gerät ist, was das Beste ist für so Casuals wie mich oder VR-Einsteiger. Ist immer noch teuer. Also die 3S kostet, glaube ich, so 450. Die volle 3 kostet 550. Aber man braucht halt nichts anderes. Also das ist natürlich schon pricey, aber wenn ich mir überlege, die PSVR ist, glaube ich, in einem ähnlichen Preissegment und du brauchst noch die PS5 dazu. Das ist dann halt in meinen Augen ein No-Brainer, weil tatsächlich habe ich die PSVR 2 auch ausprobiert. Wenn es jetzt nicht irgendwie ein Spiel gibt, das ich nur auf der PSVR spielen kann, gäbe es für mich keinen Grund, die PSVR über der Quest zu nehmen aktuell, einfach wegen dieser Freiheit. Ich könnte die auch einfach so packen, zu einem Kumpel mitnehmen und den Leuten da zeigen. Nach Hause mit dem, meinen Eltern zeigen, meinen Großeltern, dass die mal VR gesehen haben. Das wäre easy mit dem Ding und das finde ich halt super gut. Aber das ist ja bei jedem so ein bisschen anders. Gerade bei so einem hochtechnischen Ding wie VR ist natürlich das so, dass natürlich der Enthusiasmus viel mit reinspielt, wie viel einem das wert ist. Performance, grafische Qualität einzutauschen gegen so Gemütlichkeit und ein bisschen Quality of Life. Vor allem dieser Mixed Reality, ich nutze das Media Center Aspekt, ist halt überhaupt nichts für mich. Vielleicht gibt es andere, die sagen, hey, das ist was, was mir total taugt. Wer weiß. Ist aber nichts, was mich jetzt reizen würde. Das Ding kommt sehr bare bones, also so schlank wie das Erlebnis mit der Quest 3S war. So schlank kommt die Kiste, in der es kommt, ist winzig. Die Kiste ist super klein, da ist halt drin das Headset, zwei Controller, ein Ladekabel und ein USB-Adapter und noch so ein Inlay, das man reinmachen kann in die Quest 3, falls man eine Brille trägt, dass man ein bisschen Abstand hat zu den Linsen. Das Aufsetzen war ein bisschen komisch am Anfang, weil ich war die PlayStation VR gewohnt, wo man so an dem Rad so die festdreht. Da muss man ein bisschen rumspielen mit diesen Riemen. Es gibt aber auch Third-Party-Riemen. Und was ich halt mir gewünscht hätte, was für diesen Preis dabei sein sollte in meinen Augen, ist ein Tragecase. Wenn das ein Gerät ist, das so mobil ist und so einfach von A nach B zu nehmen, dann packt doch ein brauchbares Tragecase da vielleicht kostenlos mit rein. Ich weiß, man kann es einfach dazu kaufen, aber für den Preis, vielleicht gibt es auch gute Third Party, weiß nicht. Aber was ich sage, wenn ihr ein Gerät habt, dass ihr auf die Brust schreibt, hey, ich bin komplett kabellos, ich bin an nichts gebunden, man kann mich in den Park mitnehmen, wenn man möchte, und da VR spielen, dann legt doch einfach ein Case bei oder so. Also, aber ja, das war meine Erfahrung mit der MetaQuest 3S. Es würde mich jetzt von euch interessieren, wenn ihr jetzt das hier hört und vielleicht auf Social Media den Post seht, oder ihr seid vielleicht bei uns im Discord oder bei uns auf Patreon Steady, was eure Erfahrungen mit VR sind. Ich weiß, dass jeder, also ich habe das Gefühl, VR ist so ein unglaublich nischiges Ding in der Gaming-Szene. Und ich glaube auch nicht, dass sowas wie die Quest 3S da jemals was dran ändern wird. Ich weiß nicht, was es brauchen könnte, um diese Nische aufzubrechen. Aber ich glaube, ich nehme an, dass viele sich eben fürchten, vor dem initialen Setup, vor dem, was man braucht, um das mal zu nutzen und eben diese ganze Vorarbeit oder dass diese Angst, oh, ich brauche ein Gerät und dann brauche ich noch einen PC und alles, das nimmt das schon nicht. Und ich bin nicht der Tech-Guy, ich bin nicht nerdy oder so, die sich halt mit sowas auskennen, aber für mich war das halt insane, dass ich dieses Gerät nehmen kann. Dass das super leicht ist, es aufsetzen kann und VR spielen kann, wo es früher, Trademark, immer hieß, boah, du brauchst halt ein starkes Gerät, das eben das VR produziert. War für mich schwarze Magie, aber ich bin auch ein, Anführungszeichen, Konsolenkind Darum kann ich da leider absolut keinen Richtwert geben. Würde mich aber interessieren, wie es euch damit geht mit dem VR-Kram. Also ich bin auch wirklich kein großer Fan, wenn es irgendwie bei irgendwelchen Gaming-Shows oder so die Trailer kommt für die VR-Teile, dann schalte ich mental immer ab. Und dennoch, wenn ich dann eben mal was finde, was mir wirklich das gibt, was ich möchte, eben so arcadige, kurzweilige Sachen wie Pistol Whip, dann kriege ich schon so einen Hyperfokus. Also ich habe mich legitim darauf gefreut, am nächsten Tag das Ding aufzusetzen in der Mittagspause und nochmal Pistol Whip zu spielen dann. Als ich gemerkt habe, was für ein Game das ist. Also ja, wenn ihr auf der Suche seid nach irgendwie sowas, wenn ihr mal Bock habt, in VR einzusteigen, aber euch nie getraut habt, wegen dem Ganzen, was da irgendwie mit dranhängt, schaut euch mal die Meta-Quest an. Ich bin sehr zufrieden damit, aber da ist der Disclaimer. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr diese Zufriedenheit damit zusammenhängt, dass ich dieses Leihgerät für den Review gerade da habe. Ich weiß nicht, wie es eben wäre. Ich hätte niemals von mir aus dieses Gerät gekauft, glaube ich. Aber jetzt, wo ich es getestet habe, bin ich im Überlegen, ob ich es mir kaufe. Also wenn ich dann immer dieses Review-Gerät zurückschicke, ob ich dann mir das kaufe, weil es eben wirklich was ist, was ich gerade meine Freundin auch langfristig in Benutzung sehen könnte. Sie haben auch so ein Ding wie Game Pass, Meta Horizon Plus oder so, dass man da kostenlos Spiele spielen kann. Und da sind echt ein paar coole Sachen drin. Da habe ich mir Tetris Effect jetzt mal angeschaut in VR. Meine Freundin hat sich irgendwie so ein cozy Game mit so kleinen Tierchen, wo man auf einer Insel ist, sich angeschaut. Also das gibt's auch. Und da sind die ersten drei Monate kostenlos. Das ist wahrscheinlich genauso der Bereich, den ich jetzt das Leiding da habe. Also kann ich das dann perfekt auskosten. Und vielleicht gebe ich euch dann mal ein Update in der Zukunft. Wäre jetzt nämlich zum Beispiel der Chris da, hätte ich ihn gefragt, was denn seine Erfahrungen mit VR sind und ob es für ihn ein Spiel gäbe, was er gerne mal in VR erleben würde oder umgesetzt sehen möchte. Weil ich habe dieses Pistol Whip gespielt und ich musste sofort an Chris denken. Wir haben erst neulich irgendwie mal über Bullet Hell Games gesprochen und dass ich dann eben über Lightgun Games gesprochen und dass ich eben an ihn denken musste, weil es eben keine modernen, coolen Lightgun Games gibt zum Beispiel. Ich hätte einfach gerne sowas wie Lilith Wars, ich weiß, es gibt Res Infinite, aber irgendwas mit Raumschiffen oder sowas wie Elite Dangerous auf der Quest 3 wäre gut. Ich glaube, es gibt für Elite Dangerous einen VR-Modus. Ich glaube, es gibt auch einen für No Man's Sky, aber eben nicht für die Quest, glaube ich. Und sowas in die Richtung würde ich mega gern spielen. Weißt du, so langsam durchs All fliegen, langsame Raumfahrt, chillig, so, das würde ich schon fühlen. Muss ich mal schauen, ob es irgendwie sowas in die Richtung gibt. Ich habe noch nicht ansatzweise mir alles in diesem Store angeschaut oder was eben auch auf Steam vielleicht da ist und mit dem Steam-Link verfügbar ist. Vielleicht habe ich ja irgendwas in meiner Steam-Library, was ich damit verknüpfen könnte, dass sich dann das sozusagen doppelt lohnt. Und wenn wir gerade von sich lohnen sprechen, was sich richtig lohnt ist, wenn ihr uns unterstützt, ihr könnt gerne auf nerdpodcast.de gehen. Da findet ihr unsere Links zu Steady und Patreon und dort könnt ihr euch als einen Supporter eintragen, uns ein bisschen Geld geben. Das zahlt unsere Arbeit hier im Endeffekt und es zahlt auch all die kostenlosen Folgen des Podcasts, die für die anderen nicht zahlen können oder wollen. Und ihr bekommt natürlich dafür auch jede Menge Inhalt. Wir haben so viele Formate, die sind nur für zahlende Kunden verfügbar, wie zum Beispiel So ein Mist und Wie geil, wo regelmäßig über die Downer und Upper der letzten Wochen gesprochen wird. Wir haben ein Retro-Format, das der Chris und ich führen, mit dem Namen Je Oller Je Dollar. Hier sind wir gerade ein bisschen am Ummodeln des Formats. Das heißt, wenn ihr mehr Bock auf mich habt, ich bin primär in diesen Formaten zu hören, neben Herzteile. Und jedes Mal bedanken wir uns auch bei unseren Supportern. Und das ist heute nicht anders. Vielen lieben Dank an unsere 10, 12 Euro Supporter Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Sir Yoga L, Michael Bormann, Nightbert, Miam 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 Miam, JD1988, Ape Fiction, Sashi1987, Quellek, Patrick Kaiser, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Maris Wagner, BJK, PS5 Pro Player, N64 Gamer X2, der ist seit März dabei und seit Januar schon dabei, aber leider aus der Liste rausgefallen. Peter Beukmann, nochmal vielen Dank an euch alle. Im 15-Euro-Tier haben wir Janis, Just und Pigeon. Und für 25 Euro unser Top-Supporter Axel Swiss. Vielen Dank für euren fortlaufenden Support. In diesem Sinn lasst euch alleine. Ich bin jetzt kurz vor meinem zweiwöchigen Urlaub. Mich verschlägt's nach Japan. Vielleicht bringe ich dann spannende Geschichten und Gaming-Themen für euch von da mit. Die Switch 2 erscheint leider, während ich drüben bin. Das heißt, meine vorbestellte Konsole muss dann von meiner Freundin abgeholt werden. Ich hoffe mal, das funktioniert alles so. Ich muss da so eine Vollmacht ausfüllen, dass es klappt. Aber ich denke mal, das wird schon passen. Wer weiß, wenn die überhaupt ankommt, man weiß es ja nicht, werde ich dann sehen, während ich drüben bin, ob die heil bei uns zu Hause ist oder nicht. Ja, viel Spaß euch mit der Switch 2, wenn sie dann bei euch aufschlägt. Wir hören uns vermutlich dann erst Mitte Juni wieder. Vermutlich im Retro-Format erst und Ende des Monats Junis dann mit einer neuen Folge Herzteile. Hoffentlich mit Begleitung. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer bei euch gerade ansteht. Und bis denn, alles Gute und bye bye.